Es war einmal vor 23 Jahren, da nahm eine junge Frau an einer Gemeindefreizeit hier in der Lindenwiese teil und verliebte sich in einen jungen Mann. Der hatte seinen Kopf damals noch irgendwo anders, musste erst auf die Spur gebracht werden. Er ließ sich aber sehr schnell davon überzeugen und so heirateten sie ein Jahr später. Und weil wir noch nicht gestorben sind, leben wir noch heute glücklich und zufrieden. Unterdessen aber ergänzt um drei Kinder, Thomas hat es bereits erwähnt, drei Teenager, die bald schon erwachsen werden. Und das ist eine sehr spannende, nicht selten auch spannungsvolle Zeit. Es ist eine Zeit, in der die Rollen nochmals ganz neu sich entwickeln und verteilt werden müssen. Und solche Rollenveränderungen sind verbunden auch mit verschiedenen neuen Erwartungen, die wir aneinander haben. Und das führt auch immer wieder zu Spannungen und zu Reibungen. Ich denke, wer Kinder in diesem Alter hat oder hatte, kann ein Lied davon singen. Aber es ist ein völlig normaler Prozess, der dazugehört. Und es ist gut, dass das geschieht. Eine ähnliche Entwicklung haben wir auch im Glaubensleben. Gerade in unserer freikirchlichen Tradition betonen wir die Kindheitsphase sehr stark. Da ist Gott der gute Vater, der uns annimmt und uns beschützt. Da ist Jesus derjenige, der für uns gestorben ist, uns unsere Schuld vergibt. Da ist der Heilige Geist, unser Ratgeber, der uns den Weg weist und die Kraft, auf diesem Weg zu gehen. Wir sind die Kinder, die Abhängigen. Gott ist der Vater, der uns umsorgt, uns mit seiner Fürsorge begegnet. Ohne diese Erfahrung von Gottes Fürsorge würde unser Glaube auf wackeligen Füßen stehen. Und deshalb ist diese Betonung der Kindheit eine große Stärke der freikirchlichen Tradition. Aber, ich denke, wir kennen das aus verschiedenen Zusammenhängen, eine Stärke kann auch zum Stolperstein werden, wenn alles reduziert wird auf diese Stärke. Wenn die Kindschaft kindlich bleibt, bleibt die Beziehung zu Gott unreif. Dann geschieht zweierlei. Zum einen bleiben wir selbst unmündige Kinder und zum anderen legen wir Gott auf unser kindliches Verständnis fest und bestimmen selbst, wie er zu sein hat. Und beides führt zu Spannungen. Es kann sein, dass wir in unserem Leben an einen herausfordernden Punkt kommen. Entweder scheitern wir in einer gewichtigen Sache und fliegen richtig auf die Nase. Oder es tauchen Fragen auf, die wir nicht selber beantworten können. Oder wir erleiden einen schweren Verlust. Und wenn dann auch noch Gott nicht so antwortet, wie wir erwartet hätten, oder wenn er vielleicht sogar schweigt, unnahbar bleibt, dann wird unser kindliches Vertrauen auf die Probe gestellt. Das ist ein Zeichen für diesen Reifungsprozess, der da stattfinden möchte. Und genau dazu möchte ich heute in dieser Predigt einladen, sich diesem Prozess, wenn er sich meldet, ich denke nicht, dass wir ihn aktiv suchen müssen, aber dort, wo er sich meldet, wirklich auch bewusst zu stellen, denn in ihm liegt ein großes Potenzial. Meine Frage für heute lautet deshalb, wie gehen wir damit um, wenn Gott anders handelt, als wir es erwartet hätten? übertragen eben das Familienbild, Eltern, Kind in einer harmonischen Beziehung. Wenn wir uns auf die andere Seite hin bewegen, wo man eine gewisse Spannung spürt, weil das Kind nicht mehr ganz klein ist, sondern in eine neue Rolle hineinwächst und sich diese Beziehung nochmals neu verändert und weiterentwickelt. In der Bibel gibt es zwei spannende Personen, die für zwei ganz unterschiedliche Weisen stehen, wie man mit diesem Prozess umgehen kann. Auf der einen Seite ist da Kain und auf der anderen Seite Hiob. Und die möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. Schon ganz am Anfang der biblischen Geschichte macht Kain diese Erfahrung, dass Gott anders handelt als erwartet. Kain ist das erste Kind der Bibel. Das ist ein Bild für die Kindschaft. Eva ruft, jubelt bei der Geburt von Kain: Ich habe einen Sohn bekommen mit Hilfe des Herrn. Gott als der Schöpfer, als der Versorger steht hier am Anfang dieser Geschichte. Kain darf Kind sein von diesem Gott. Und dann wird Kain älter, er wird Ackerbauer und bringt von der Ertrag seiner Arbeit Gott ein Opfer. Bis hierher, wunderschöne Geschichte. Aber dann plötzlich und ohne jegliche Erklärung macht Kain genau diese Erfahrung, dass Gott ganz anders handelt, als er es erwartet hätte. Während er das Opfer von Abel annimmt, scheint er das Opfer von Kain nicht zu berücksichtigen. Und jetzt kommt es genau darauf an, sich eben dessen bewusst zu bleiben. Es gibt, der Bibeltext an dieser Stelle gibt keine Erklärung dafür, warum Gott so handelt. Kain hat nichts falsch gemacht. Es ist keine Strafe für einen Fehler. Sondern Gott nimmt sich, aus welchem Grund auch immer, das Recht, anders zu handeln, als Kain es erwartet hat. Und ermutet ihm diese Erfahrung zu. Und spannend finde ich jetzt, was Gott Kain daraufhin sagt. Er erklärt ihm die Lage nicht. Schau her, das ist deshalb, aus dem und dem Grund, gar nichts. Sondern er fordert ihn auf, trotzdem das Richtige zu tun. Bei dem zu bleiben, von dem er weiß, dass es richtig ist. Und so über seine eigenen Gefühle Herr zu werden. Man könnte es vielleicht so sagen, Gott ruft Kain in die Selbstständigkeit, in die Freiheit gegenüber seinen Umständen. Geh deinen Weg, lass dich nicht von widrigen Umständen auf Abwege bringen. Wir kennen den Ausgang der Geschichte. Kain lässt sich durch diese Erfahrung so aus der Bahn werfen, dass er im Zorn seinen Bruder erschlägt. Gott hat anders gehandelt, als Kain es erwartet hätte. Und in Folge darauf gibt Kain seine Schranken auf, seine Grenzen auf und vollbringt diese Gewalttat. So steht Kain in der Bibel als Bild für einen misslungenen Reifungsprozess da. Diese Geschichte rüttelt auf und zeigt, wie wichtig es ist, da anders zu reagieren, als Kain es vorgemacht hat. Aber wie kann man sich dann das vorstellen? Was könnte ein fruchtbarer Umgang sein mit dieser Herausforderung? Und genau auf diese Frage ist uns Hiob eine Antwort. Hiob steht als Bild für einen gelungenen Reifungsprozess da. Es zeigt auf eindrückliche Weise, wie Hiob mit einer vergleichbaren Erfahrung ringt und sich zu dieser Freiheit durchkämpft. Auf der einen Seite Gott die Freiheit zuzugestehen, anders zu handeln, als er es erwartet. Und auf der anderen Seite seine eigene Freiheit zu wahren, indem er sich nicht vollends von den Umständen bestimmen lässt. Diese doppelte Freiheit, Gottes Freiheit und die Freiheit des Menschen, das ist so wie der rote Faden durch das Buch von Hiob. Und das möchte ich mit euch jetzt ganz kurz in einem Durchflug durch dieses Buch anschauen. Die Geschichte startet idyllisch. Im Lande Uz lebte ein Mann, der hieß Hiob. Und dieser Mann war schuldlos und aufrecht. Er fürchtete Gott und mied das Böse. Und es wurden ihm 7 Söhne und 3 Töchter geboren. Und er besaß 7000 Schafe und 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen und viel Gesinde. So war dieser Mann größer als alle anderen, die im Osten wohnten. 2 Dinge zu Hiob. Hiob ist reich gesegnet. 7 Söhne, 3 Töchter, zusammen 10, eine vollendete Zahl. Genau dasselbe mit den Tieren. 7000 Schafe, glaube ich, und 3000 Kamele, wieder 10.000. 500 von den anderen Tiersorten. Das Bild für umfassenden, reichen Segen. Und Hiob ist gerecht. Tut Gottes Willen. Die Beziehung zwischen Gott und Hiob ist der Inbegriff einer harmonischen Eltern-Kind-Beziehung. Fürsorge hier, Gehorsam da. Idyllischer Start. Doch dann beginnt der Reifungsprozess und der ist bei Hiob wirklich hart. Gott lässt zu, dass Hiob alles verliert. Alles außer seinem Leben. Zuerst sterben oder verschwinden die Tiere, werden geraubt, dann sterben die Kinder und schließlich wird er mit einer starken Krankheit geschlagen. Alles, was bisher Segen war, ist plötzlich weg. Der Gott, den Hiob als Fürsorger erlebt hat, scheint plötzlich im Urlaub zu sein. Wie geht Hiob damit um? Spannend ist, dass auch hier Hiob keine Erklärung erhält, warum ihm alles genommen wird. Als Leser kennen wir die Rahmengeschichte von diesem Wettstreit, könnte man sagen, zwischen Gott und dem Satan. Aber Hiob selbst erfährt kein Wort davon. Er steht nur vor der Tatsache, dass ihm alles genommen worden ist. Und in dieser Situation sehen wir wieder dieselbe Herausforderung, die wir auch bei Kain entdeckt haben. Die Herausforderung, Gott diese Freiheit nicht zuzugestehen, anders zu sein, und die Herausforderung, die eigene Freiheit preiszugeben und sich von den Umständen bestimmen zu lassen. Die erste Herausforderung, sich selber, vorher als zweite genannt, sich selber von den Umständen herausfordern und ihnen zu unterwerfen, für die steht die Frau von Hiob. Unverblümt und direkt sagt sie: Willst du auch jetzt noch schuldlos bleiben? Lästere Gott und stirb. Hören wir das? Das ist wieder dieses kindliche Muster, das wir bei Kain gesehen haben. Wenn Gott uns nicht mehr als Fürsorger begegnet, wenn er nicht mehr so ist, wie wir ihn bisher gekannt haben, dann hat alles keinen Sinn mehr. Dann müssen auch wir auf nichts mehr achten. Dann können wir fatalistisch ins Verderben rennen. Aber Hiob widersteht dieser ersten Versuchung. Wie eine Törin redet, so redest du. Das Gute nehmen wir an von Gott und das Böse sollten wir nicht annehmen. Bei alledem sündigte Hiob nicht. Er widersteht diesem Drang, alles hinzuwerfen, weil Gott plötzlich abwesend erscheint. Finde ich eine enorm starke Ansage, die Hiob hier macht. Er entscheidet sich, sich nicht vollständig von den Umständen bestimmen zu lassen, sondern seine Freiheit zu wahren und immer mehr in sie hineinzuwachsen, seinen Weg trotzdem zu gehen, trotz der widrigen Umstände. Das ist die Freiheit des Menschen, für die Hiob hier ein schönes Beispiel abgibt. Die andere Freiheit ist die Freiheit Gottes. Hier kommen die Freunde vom Hiob ins Spiel. Ihr Gedanke ist verführerisch, denn er wirkt tröstlich. Denn wenn es einen nachvollziehbaren Grund für das Leiden gibt, dann kann man besser damit umgehen. Dann kann man vielleicht sogar darüber nachdenken, wie ich dieses Leid wieder loswerde. Ein Beispiel dafür ist Bildad. Er sagt Hiob: Verdreht denn Gott das Recht? Und Schaddai, verdreht er die Gerechtigkeit? Haben deine Kinder gegen ihn gesündigt? So gab er sie in die Gewalt ihrer Schuld. Wenn du Gott suchst und Schaddai um Gnade anflehst, wenn du rein bist und aufrecht, dann wacht er auf um deinetwillen und stellt deine Wohnstatt wieder her, wie es dir zusteht. Mit anderen Worten, Gott kann doch nicht ungerecht sein. Er handelt immer rechtmäßig. In Klammer bemerkt, ist natürlich immer das Recht, das wir zu verstehen meinen. Deshalb muss es doch zwingend einen Grund geben, warum es dir so schlecht geht. Im ersten Moment klingt das fromm und gottesfürchtig. Bildad versucht, Gott in den Schutz zu nehmen. Aber gleichzeitig presst er ihn damit in ein vorgefertigtes Bild, wie Gott sein müsste, wie er handeln müsste. Hiob dagegen widersetzt sich auch diesem Reaktionsschema, indem er zum Beispiel auf seine Unschuld beharrt und damit eben auch ausdrückt, dass Gottes Verhalten unbegreiflich bleibt. Ich sage zu Gott: Sprich mich nicht schuldig, lass mich wissen, warum du gegen mich streitest. Du suchst nach meiner Schuld und forschst nach meiner Sünde, doch du weißt, dass ich nicht schuldig bin und dass keiner retten kann aus deiner Hand. Finde ich auch eine sehr starke Aussage. Hier wird deutlich, wie Hiob mit dieser Unbegreiflichkeit seiner Situation ringt. Ich verstehe nicht, ich sehe keinen Grund, warum ich dieses Leid erfahren sollte. Wir sehen aber auch, dass Hiob anders vorgeht als seine Freunde. Denn spannend ist, dass er nicht mit einem Menschen darüber spricht, sondern dass er mit dieser Frage direkt zu Gott geht und Gott damit konfrontiert. Die Freunde versuchten immer wieder Antworten in den Umständen zu finden. Du hast gesündigt, deine Kinder haben gesündigt, da lief etwas falsch oder Gott möchte dich prüfen. Sie haben immer in den Umständen Erklärungen gesucht und setzten dabei immer voraus, dass sie wüssten, wie Gott funktioniert. Hiob dagegen stellt genau das in Frage und wendet sich deshalb mit seiner Frage direkt an Gott und fragt ihn: Warum tust du das? Er kommt auch mit seiner Klage vor Gott: Ich verstehe dich nicht, ich finde das ungerecht. Also nicht die Umstände sind für Hiob in erster Linie unerklärlich, sondern Gott selbst. Gott ist für ihn das große Fragezeichen. Aber statt dass er dann eben wiederum in den Umständen Antworten sucht, fragt er direkt Gott. Und genau damit erhält Hiob am Schluss recht. In den Gottesreden am Schluss dieses Buchs bestätigt Gott genau das. Hiob, mein Knecht, hat richtig geredet. Und genau deshalb ist eben dieses Vorgehen von Hiob auch für uns, darf es Vorbild sein, wenn für uns Gott unerklärlich wird. Seine Fragen hat er vor Gott gebracht und seine Klage auch ganz offen vor Gott ausgesprochen. Ich denke, gerade für uns moderne Menschen stellt das eine große Herausforderung dar. Von klein auf sind wir gewohnt, dass es für alles eine erklärbare Ursache gibt. Wenn wir nur genug hinschauen, nur genug forschen, werden wir schon eine Antwort finden und werden verstehen und erklären können, warum etwas so ist. Aber bei Hiob sehen wir, dass sich Gott diesem Zwang offensichtlich entzieht. Dem Zwang zur logischen Erklärung. Im ersten Moment kann das enorm verunsichern. Wenn Gottes Segen nicht mehr berechenbar ist, ist Gott dann überhaupt noch gut? Können wir wirklich davon ausgehen, dass er es gut meint mit uns? Das stellt enorm viel in Frage. Und das ist herausfordernd. Und deshalb bin ich so froh über diese Geschichte von Hiob, denn sie zeigt, wie sich diese Beziehung zu Gott weiterentwickeln darf, wenn man sich auf diese Herausforderung einlässt. An Hiob sehen wir, wie sich die Beziehung reift und in eine neue Freiheit hineinwächst. Denn erst, wenn wir einander in Freiheit begegnen, erst wenn ich nicht im Voraus weiß, was du mir sagen wirst, können wir wirklich einander etwas sagen, etwas mitteilen. Erst wenn ich nicht davon ausgehe, dass dein Verhalten irgendeiner Gesetzmäßigkeit folgt, auf diese Handlung von mir folgt das von dir, erst dann kannst du mich beschenken. Erst dann wird eine Überraschung möglich. Erst dann können wir wirklich als Gegenüber in einer lebendigen Beziehung stehen. Vorher ist es immer mehr oder weniger mechanisch. Tue das, dann folgt das. Wenn ich in diese Freiheit hineinwachse und Gott zugestehe, anders zu sein, als ich es erwarte, erst dann werde ich fähig, zu hören, was Gott mir tatsächlich sagen möchte, wie Thomas heute Morgen auch so schön eingeleitet hat. Echtes Hinhören setzt voraus, dass ich nicht schon weiß, was dann kommen wird. Aber damit wir dieses echte Hinhören lernen, genau dazu ist diese Herausforderung notwendig, zuzulassen, dass Gott eben auch anders reden kann, als wir es erwarten. Das bringt auch Hiob sehr schön auf den Punkt. Er sagt, höre und ich will reden. Ich will dich fragen und du lehre mich. Gott und Mensch in einem echten Gespräch. Keiner presst den anderen in ein vorgefertigtes Korsett. Keiner weiß im Voraus, was der andere sagen wird. Und genau darum bleiben sie miteinander im Gespräch. Und dann kommt der Höhepunkt. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und tröste mich im Staub und in der Asche. Das muss man verdauen, diese Aussage. Auf der einen Seite das Zeugnis, ich habe dich mit meinen eigenen Augen gesehen. Was für eine Gotteserfahrung muss hier dahinter stehen? Und gleichzeitig, im selben Atemzug, ich gebe auf und tröste mich im Staub meiner Asche. Ich anerkenne, dass sich meine Herausforderung, meine Situation vielleicht nie ändern wird. Ich versöhne mich damit. Hiob begegnet Gott mit neuer Tiefe und gleichzeitig pocht er nicht darauf, dass Gott ihn jetzt aus seiner Asche wieder erhebt, dass er ihm wieder zurückgibt, was er ihm scheinbar unrechtmäßig genommen hat, dass er ihn belohnt für seine Treue. Hier sehen wir ein Bild einer Beziehung zwischen zwei freien Personen. Keiner gibt dem anderen definitiv vor, wie er reagieren soll, was er tun soll, sondern hier begegnen sich zwei eigene Persönlichkeiten. Und erst nach diesem Schritt kann dann auch der absolute Schluss dieser Geschichte, dort wo Hiob dann tatsächlich in seinem Recht wiederhergestellt wird, kann diese Wiederherstellung als echtes Geschenk erfahren werden, das eben nicht Lohn für seine Leistung ist, nicht Schuld für unrechtmäßig Verlorenes, sondern überraschendes Geschenk, das Gott ihm gibt, nicht weil er muss, sondern einfach, weil er es in seiner Freiheit möchte, weil er Hiob liebt. Hiob ist ein herausforderndes Buch und zugleich ein enorm inspirierendes. Es ist kein Buch für den Start in den Glauben. Es richtet sich nicht an Menschen, die ganz neu mit Gott starten, sondern an solche, die bereits Gottes Fürsorge erfahren haben, die bereits Kind sein durften in Gottes Wohnung. Und diese Kinder werden irgendwann älter. Und diese Kinder führt Gott in eine neue Reife, in eine neue Selbstständigkeit, wie wir es hier bei Hiob sehen durften. Und möchte uns so in diese vertiefte neue Beziehung mit Gott hineinwachsen lassen. Wenn wir also in diese doppelte Freiheit hineinwachsen, wenn wir lernen, Gott Gott sein zu lassen, und wenn wir zugleich lernen, unseren Weg zu gehen, unabhängig von den Umständen, dann bleiben wir nicht mehr unmündige Kinder, die an einem starren Bild von Gott festhalten. Dann werden wir zu erwachsenen Söhnen und Töchtern, deren Beziehung zu Gott sich verändert und weiterentwickelt. Dann wird aus dem alten Vertrauen ein neues, tieferes Vertrauen. Es ist kein Vertrauen mehr, dass Gott so handeln wird, wie ich denke, wie ich es erwarte, aber ein Vertrauen darauf, dass Gott Gott bleiben wird, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Und dann kann jeder Segen, den wir erleben dürfen, das bleiben oder das werden, was er immer schon war, ein echtes Geschenk. Nicht eine Pflicht von Gott, sondern ein Geschenk seiner Güte und seiner Liebe. Ein Geschenk von einem freien Gott an freie Menschen. Den Mut, sich auf diesen Reifungsprozess immer wieder einzulassen, wenn er kommt, den wünsche ich uns allen immer wieder neu. Deshalb möchte ich zum Schluss beten. Vater, ich danke dir, dass du unser guter Vater bist, dass wir bei dir Fürsorge erleben durften, erleben dürfen, dass wir in Jesus, unseren Bruder, unseren Herrn, unseren Erlöser erleben dürfen, dass wir uns von deinem Geist erfüllen lassen dürfen, Kraft empfangen dürfen. Und ich danke dir gleichzeitig auch für die Herausforderungen, in die du uns hineinstellst, in die Möglichkeiten zu reifen, zu freien Menschen zu werden, die dir nicht mehr aufgrund der Umstände folgen, aufgrund des Lohns, die sie erwarten, sondern weil sie es für richtig erkennen. Und so in diese echte Beziehung zwischen zwei freien Personen hineinwachsen dürfen. Ich bitte dich um den Mut, uns gerade auch in den herausfordernden Situationen, die uns begegnen, immer wieder neu diesem Reifungsprozess zu stellen und uns darauf einzulassen. Danke dürfen wir dir auch in dieser Herausforderung vertrauen, dass du führst, auch wenn wir es nicht spüren, wenn wir uns alleine fühlen. Amen.